Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, keiner ist jetzt plötzlich enttäuscht, dass nicht der Markus hier ist. Aber wir helfen uns gegenseitig immer wieder. Und wir sind immer dankbar, wenn jemand für einen selbst einspringt. Und deswegen springen wir auch dann ein, wenn es uns möglich ist. Und Markus musste auch schon mal für mich, also nicht für mich, sondern für meinen Mann. Und zwar waren mein Mann und ich zu einem Ehevortrag eingeladen. Für sämtliche Abende mit verschiedenen Themen. Und an dem Tag, wo ich mit meinem Mann ein Thema zur Ehe hatte, wurde mein Mann krank. Und dann habe ich den Markus angerufen. Ich habe gesagt, du musst das jetzt mal mit mir machen. Du kannst das ja auch. Er sagt, ja, natürlich springe ich ein, Doris. Und wir sind hingefahren, hatten also so ein bisschen ausgetauscht. Er sagt, immer, sag mir gar nichts, was du sagen willst. Du fängst an. Und wenn du fertig bist, dann komme ich noch dazu, nach oben. Nee, ich sage, wir teilen das schon so halb, ne? Ich fange dann an und rede über das und jenes und dann machst du ja dann weiter. Und er war so nett am Zuhören, dass ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich nur so 25 Minuten und er den Rest, weil es sollte ja mehr vortragsmäßig sein. Und er war total erschrocken, dass er jetzt schon dran war und sagte mir am Schluss, ich habe gedacht, du machst das Ganze und ich hänge nur ein paar Minuten dran. Jetzt musste er auch noch so einen halben Vortrag über die Ehe. Aber wir helfen uns einfach gegenseitig. Und ich habe jetzt mal geguckt, was habe ich denn überhaupt in der Richtung? Komm aus deiner Ecke heraus, habe ich gedacht. Er will wahrscheinlich motivieren, dass wir alle von Gott gefragt sind, gebraucht werden und nötig sind, um sein Reich zu bauen. Und da kommt es nicht drauf an, ob man Mann oder Frau ist, Kind oder Erwachsene, jung oder alt. Wir sind alle da gefragt. Und das auch, ob es jetzt Corona-Zeiten sind oder danach. Wir leben eigentlich immer in einer Dazwischenzeit. Seitdem wir geboren sind und bis wir sterben, unser Leben auf dieser Erde ist so eine ganze Dazwischenzeit. Also Corona ist jetzt nicht die große Ausnahme. Und die Bibel sagt ja auch, zur Zeit und zur Unzeit, ob es jetzt Menschen passt oder gefällt, sind andere Übersetzungen, wir sind gefragt, Gottes Reich zu bauen. Und dann habe ich dann mich entschieden für ja, dieses Thema, traumhafte Suchaktion. Also ich finde, Salomo hat uns einen guten Tipp gegeben, was wir zunächst einmal einfach brauchen. Und das ist aus Sprüche 29, Vers 18. Da heißt es, wo es keine Vision gibt, geht das Volk zugrunde. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche immer so ein Ziel, so eine Vision. Und dann weiß ich, wie ich jetzt anfange und also losgehe. Also auch alleine, wenn man eine Predigt schreibt, ist immer gut, wenn man weiß, welches Thema und in welche Richtung und dann kann man dann anfangen. Und es ist und bleibt ja unsere Verantwortung, als Kinder Gottes so nah an Gottes Herz zu sein, dass wir sehen, was Gott sieht, um die richtige Vision zu kriegen. Ja, dass wir so nah an Gott dran sind und bleiben, dass wir die Menschen vor unserer Haustür so sehen, wie Gott sie sieht, ja, dass wir die Verlorenen und die Suchenden so sehen, wie Gott sie sieht. Ja, und wie sieht Gott die Menschen vor unserer Haustür? Er sieht jeden Menschen vor unserer Haustür, aber er sieht sie nicht, er sieht sie als Menschen, die zum Glauben kommen können, auch wenn wir das nicht so sehen. Er sieht die Menschen vor unserer Haustür, die suchend oder verloren sind, als Menschen, die sich durchaus verändern können, als Menschen, die heil werden können durch Jesus, als Menschen, die ganz anders leben können, für die das möglich ist, die nicht müde und matt bleiben müssen, die nicht zynisch und verbittert bleiben müssen, sondern die Hoffnung haben, die Kraft bekommen, Antrieb, Ausstrahlung, Freude. Und das trotz Krisen, trotz Pandemien. Er sieht die Menschen vor unserer Haustür als Menschen, die gefunden werden können. Und es ist dieser Blick, der uns immer wieder eine neue Vision geben wird. eine Suchaktion in diesem Fall heute Morgen. Eine Suchaktion, die so eine ganz effektive Methode ist, ja, um Menschen zu gewinnen für Jesus. Und es geht um eine ganz, ganz kleine Geschichte heute Morgen aus dem Neuen Testament, aus Lukas 15, die Verse 8 bis 10, drei Verse, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Er sagte: Stellt euch vor, eine Frau hat 10 Silberstücke und verliert eins davon. Zündet sie da nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie das Geldstück gefunden hat? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück wiedergefunden. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Also in dieser Geschichte wird ganz aktiv nach einer verlorenen Münze gesucht. Und bei dieser Münze handelt es sich um ein Silberstück in einem Wert von knapp einem Tageslohn. Und ich denke, Sie können sich sehr gut vorstellen, wie schnell man eine kleine Münze verlieren kann, gerade in so einem damaligen Bauernhaus. Und ich denke, Sie können sich auch vorstellen, wie schwer es ist, so eine kleine Münze in einem damaligen Bauernhaus wieder zu finden. Die Bauernhäuser, habe ich gelesen, waren damals in der Regel ziemlich dunkel. Die meisten hatten nur ein rundes Fenster mit circa 19 cm Durchmesser. Also dunkel. Und der Boden, der war meist aus festgetretener Erde, bedeckt mit trockenem Ried oder getrocknetem Schilf oder auch Binsen. Ich war dreimal in Afrika und wenn ich zum Kaffee eingeladen war, dann bin ich in eine Hütte gegangen und da war auch die festgetretene Erde mit getrockneten Binsen oder was immer das war, total belegt. Und wenn das dreckig und versüfft war, wurde das rausgefegt und Frisches reingebracht. Das war der Teppich. Ja, so. Können Sie sich vorstellen, auf solch einen Boden eine kleine Münze zu suchen und dann auch noch zu finden? Also ich würde sagen, da braucht man sehr viel Interesse an dieser Münze. Da braucht man eine Hingabe. Da braucht man Liebe zum Detail. Da braucht man Beharrlichkeit. Also wir würden ja wahrscheinlich sagen, jeder logisch denkende Mensch würde sagen, das lassen wir mal. Ist doch ein Unding. Der Aufwand ist doch viel zu groß für eine kleine Münze. Das ist doch, als würden wir die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Lassen wir es. Diese Frau, von der Jesus erzählt, sie scheute keine Mühe, um eine verlorene Münze zu suchen. Sie hat den ganzen Boden durchfegt. Die hat wirklich in jeder Ecke gesucht. Sie ist aus ihrer Ecke rausgekommen und hat in allen anderen Ecken gesucht. Ja, sie hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Nur in der Hoffnung, dass sie irgendwo unter dem ganzen Ried eine einzige Münze findet. Und es gibt einen guten Grund, warum diese Frau so intensiv ihre verlorene Münze gesucht hatte. Und zwar damals erhielten Frauen in Palästina 10 Silberstücke als Hochzeitsgeschenk. Und diese 10 Silberstücke, die wurden in einer Silberkette zusammengekettet und dann auf dem Kopf, auf der Stirn getragen. Das kann man auch in Geschichtsbüchern noch nachschauen. Und dieser Kopfschmuck, wenn sie den dann aufhatte, war ein Zeichen dafür, dass sie verheiratet ist. Und dieser Kopfschmuck war für die Frauen damals natürlich wertvoll, hat ihnen viel bedeutet. Der hatte nicht nur einen finanziellen Wert, er hatte einen emotionalen Wert. Und genauso wie wir heute so Eheringe tragen als Zeichen, dass wir verheiratet sind, und viele sind ja auch dann aus Gold und Platin, und also ich bin in Kanada geboren, da kriegt man erst den Verlobungsring, der hat es in sich, der hat immer ein Diamant drauf, der muss ein Diamant drauf haben und dann kommt der Ehering dazu. Also schon also eine finanzielle Sache, aber auch emotional. Und so wie diese Frau nach dieser Münze gesucht hat, so suchen wir ja dann auch, wenn wir einen Ehering verloren haben, überall und stellen das Haus auf den Kopf. Sie war getrieben durch Liebe, durch Wertschätzung. Auf alle Fälle können wir uns gut vorstellen, wie groß die Freude war, als diese Frau wieder ihre Münze endlich wieder gefunden hatte und sie wieder in der Silberkette integriert hatte und auf den Kopf getragen hatte. Und Jesus sagt uns, so ist Gott. Gott freut sich so sehr über eine einzige Person, die gefunden wird, die Jesus persönlich in ihr Leben einlädt, als Retter annimmt, wie ein Hirte sich freut, wenn er sein verlorenes Schaf wieder hat. Wir würden heute die Geschichte schreiben, wie einer von uns, der endlich seine verlorene Katze oder verlorenen Hund lebendig wieder im Haus hat. Gott sagt, er freut sich so sehr wie ein Vater oder eine Mutter, wenn die ihr verlorenes Kind wieder haben. Und ich stelle mich da vor, wenn ein Kind entführt ist, eine große Suchaktion findet statt und das Kind wird tatsächlich gefunden und kommt lebendig wieder nach Hause. Wie groß die Freude ist. So sucht Gott ganz intensiv die Verlorenen. Und wenn er sie findet, dann freut er sich so sehr, heißt es ja hier in der Geschichte, dass er im Himmel mit allen Engeln eine richtig dicke Party schmeißt. Ich frage mich mal, wie oft die da Partys haben. Also wenn man das so weltweit sieht, also singen tun die Engel nicht nur, ne? Und Loblieder und so. Also da wird ja wirklich gefeiert. Wegen einer Person, die zum Glauben kommt. Ich stelle mir vor, die haben jeden Tag eine Party. Ja, und genau wie diese Frau sollen wir uns auf der Suche, wir sollen uns auf der Suche nach verlorenen Menschen machen. Das ist gar nicht so schwierig heute, es gibt so viele. Das ist der Auftrag. Vor Corona, mittendrin, nach Corona ändert sich nichts. Wir sollen überall gucken. Alle Häuser auf unserer Straße abklappern, die ganze Stadt, das Dorf. Wissen wir überhaupt, wer in den Häusern auf unsere Straßen leben? Wir sollen überall fegen, das ganze Umfeld auf den Kopf stellen. So hat Jesus es getan. Er stand nicht irgendwo und hat Einladungszettel zur Synagoge verteilt. Die verlorenen Menschen, die sollen uns so kostbar sein wie ein wertvolles, unser wertvollstes Schmuckstück. Sie sollen so viel bedeuten wie unser eigenes Hab und Gut, wie unser Haustier. So wertvoll sein wie das eigene Kind. Das müssen wir uns mal vorstellen. Sie sollen uns so sehr am Herzen liegen. Wir sollen Mitleid mit jedem haben, der noch nicht gefunden ist. Wir trauern ja um vieles, was wir verloren haben. Also meine Schwester hatte ein schönes großes Haus, einen schönen Garten und dann hat sie sich nach ein paar Jahren einen schönen Teich angelegt. Und dann hat sie auch so eine Wasserlilien angepflanzt. Und die blühen ja erst, wenn man Glück hat, nach einem Jahr. Meistens im zweiten Jahr und jetzt war es soweit. Und sie bewundert diese eine rosane Lilie, die jetzt am Blühen ist, steht hinter ihre Fensterschiebetür, bewundert die und sieht, wie das Nachbarkind kommt, sich rüberbückt und das pflückt. Und sie war einfach nur starr. Sie konnte nichts machen. Sie hat die Tür war zu, sagt sie, ich habe geheult um meine Lilie. Ich stand da so ein bisschen überheblich daneben, dachte, um eine Lilie heulern. Fragt mich, ob die überhaupt noch über die Verlorenen heult. Ein paar Wochen später bin ich morgens aufgestanden, ich bin früh, mache meinen Kaffee, es war Sommer, Juni, ich gehe vor der Haustür und will einfach da im Garten meinen Kaffee trinken und denke, warum ist alles grün und grün? Waren doch alles bunte Blumen. Alle bunten Blumen waren weg. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Ich gehe wieder rein, gehe wieder raus und denke, jetzt wirst du wach, jetzt guckst du mal. Alles weg. Ich gucke näher, wie abgerissen. Ich rufe meinen Mann, ich sage, wer hat unsere ganzen Blumen gestohlen? Er guckt einmal drauf und sagt, Doris, war kein Dieb, das waren die Rehe wieder. Alles ab. Ich hätte heulen können und dann dachte ich an meine Schwester, ne? Ich bin ja nicht besser, ne? Man heult ja alles Mögliche. Ein paar Wochen später kommt meine Nachbarin rüber, sie ist Christin und sie sagt, und wie sieht es bei dir jetzt so aus mit den Rehen? Ich sage, gut, es ist nichts mehr weggekommen. Und bei dir, mir sind heute Morgen, fehlen alle Erdbeeren. Und wir haben uns einfach darüber ausgetauscht und ich sage, weißt du, Susanne, wir weinen und heulen um so vieles. Aber heulen wir noch, weinen wir, trauern wir noch über die verlorenen Nachbarn? Machen wir uns noch da Gedanken drüber? Unsere Liebe zu den verlorenen Menschen soll unser Antrieb sein, so wie es Gottes Liebe war, die ihn trieb, Jesus uns zu suchen, ja sogar für uns zu sterben. Gott war bereit, seine himmlische Wohnung zu verlassen. Er ging raus aus seiner Ecke, eine wunderschöne Ecke. Und er war sogar bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern, damit wir das wahre Leben finden, das ewige Leben. Dass wir Opfer bringen, damit Menschen zum Glauben kommen, das ist vielleicht schwer für uns zu verstehen, nachzuvollziehen. Aber was vielleicht am allerschwersten zu verstehen ist, dass wir wirklich, wir, die wir hier jetzt auch sitzen, Gottes Kinder berufen sind, uns genauso intensiv einzubringen, genauso aufopfernd einzusetzen, wie Gott es getan hat, wie Jesus es getan hat, nur um einen einzigen Menschen nachzugehen. Und ich frage mich, passt solch eine Suchaktion überhaupt noch in unser Denken? Passt diese Suchaktion noch in unserem Leben, in unserem Alltagsrhythmus? Sind wir überhaupt bereit, uns stören zu lassen? Sind wir bereit, auf etwas zu verzichten, Hobbys? Können wir mal den Herd oder den Schreibtisch verlassen, damit wir mehr Zeit für die Verlorenen haben, mit ihnen verbringen können? Mehr Zeit? So viel Zeit, dass wir ein Freund von Sündern oder eine Freundin von Sündern genannt werden? Wie Jesus es genannt wurde, er wurde ja ein Freund von Sündern genannt. Wer würde uns so nennen? Wer würde das über uns sagen? Es waren ja nicht Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten hatten, es war seine aufopfernde Liebe für uns. Und es ist Liebe, eine Liebe, die wirklich Opfer bringt, die uns zu dieser mühseligen Suchaktion treibt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stöhne auch. Ich bin total ganz normaler Mensch, normaler Christ. Ich stöhne auch immer wieder über meine Opfer. Und es war mal so, dass ich war eingeladen von dem Veranstalter Frühstückstreffen für Frauen aus Siegen, um eine Wochenendfreizeit zu machen, weil sie hatten drei Gesprächskreise inzwischen gesammelt und veranstaltet und die Leute da drinnen, die waren so richtig, die fühlten sich pudelwohl. Die wollten auch nicht, dass neue Leute dazukommen, man sollte nur noch auf sie eingehen, aber keiner hat sich bekehrt, sie wollten nur betüttelt werden. Und jetzt hatte das Frühstückstreffen in Siegen gesagt, Frau Schulte, machen Sie ein Wochenende mit Aufruf. Ich denke, mit Aufruf? Dann habe ich erstmal nachgehört, was verstehen die unter Aufruf? Ja, laden Sie die Leute, wir wollen jetzt sieben. Also war diese Freizeit für nur Menschen, also die noch nicht Jesus kennen, veranstaltet. So, und dann im Vorfeld, also musste ich ja jetzt ganz neue Vorträge schreiben und ich hatte mir eine Woche Zeit genommen. Und an dem Montag wollte ich anfangen und gerade dann brach der Frühling durch. Wunderschönes Wetter und natürlich alle Nachbarn. Alles am Putzen, sauber machen, Primeln am Pflanzen und ich wurde richtig sauer. Und ich muss hier drinnen sitzen, ich kann nicht meinen Garten schön machen, meine Fenster putzen. Ich muss jetzt diese Vorträge schreiben und ich kam mir vor wie in einem Gefängnis. Und irgendwann kam mein Mann, wir haben beide ein Büro, unser Bürozimmer in unserem Privathaus. Dann kam er rüber und sagte, und wie kommst du voran? Und ich habe nur gestöhnt. Ich habe gesagt, ich komme mir hier vor wie in einem Gefängnis. Die anderen können draußen sein, ihren Garten schön machen, die Primeln pflanzen und ich bin hier gefesselt, wie am Schreibtisch. Und mein Mann sagt, ach Doris, du weißt doch, wofür du es tust. Und denk dran, Paulus war wirklich im Gefängnis. Und Doris, das, was er da geschrieben hat, hat dein Leben verändert. Und verändert bis heute noch Menschenherzen. Und dann wollte er rausgehen. Ich denke, naja, das ist aber ein dicker Brocken, den ich jetzt schlucken muss. Er geht raus und sagt, und übrigens, Jesus ging ans Kreuz, damit Menschen zum Glauben kommen. Also machte ich mich dran an diese Vorträge und dann rief eine Mitarbeiterin an aus diesem Kreis in Siegen, eine sehr hübsche junge Frau, so lange dunkle Locken, braune Haut, lange Nägel, also ganz feine Dame. Sie rief an, ich kannte sie schon von einem Treffen, sie sagt, okay, was meinst du Doris, sollten wir mit den Frauen singen? Ich sage, wieso nicht? Alle Welt singt, das hat nichts mit frommen Leuten zu tun, Menschen singen gerne, warum nicht? Ach, schade, sagt sie. Ich sage, wieso? Ach, ich habe befürchtet, dass du das sagen wirst. Ich sage, wieso? Ja, weil ich die Einzige bin, die Gitarre spielen kann. Und wenn ich jetzt spielen muss, muss ich wieder üben. Und ich weiß nicht, ob du das ja weißt. Ich habe ja so schöne, lange Nägel, alles natürlich. Und ich muss jetzt an der einen die Nägel alle abschneiden. Ich mit den Gedanken meines Mannes noch im Kopf. Ich sage, ach, Petra, weißt du, wir müssen alle Opfer bringen. Paulus war im Gefängnis und Jesus am Kreuz, da kannst du mal deine Nägel abschneiden. Hat sie getan, an dem Wochenende haben sich 7 Frauen bekehrt, eine hat noch im Nachhinein angerufen. Und diese Petra, ihr Mann arbeitete für CVJM und sie rief mich eine Woche später an und sagte, ich muss dir was erzählen. Mein Mann kam ja an dem Wochenende auch nach Hause von seinem Dienst und er war nur am Stöhnen über seinen Dienst. Nur am Stöhnen. Und ich habe gesagt, Schatz, macht nichts. Paulus war im Gefängnis und Jesus war am Kreuz. Also es ist so ein Sprichwort geworden. Die Sache ist, jede Suchaktion bedeutet Arbeit, Mühe, Opferbereitschaft von uns persönlich. Gott will das. Er freut sich drauf. Er segnet es. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, diese Frau musste sich nicht alleine aufmachen. Sie hatte ja die Hilfe von einem Besen. Sie konnte mit denen richtig gut kehren. Aufwand bringt Aufwind. Und wir haben in unserer Suchaktion nicht einen Besen, sondern viel mehr. Wir haben ja Jesus mit dabei. Jesus unterstützt uns. Er ist schon lange vor uns bei den Menschen, die wir begegnen werden. Und er hat keine Berührungsängste. Warum? Weil er diese Menschen liebt. Er hat ein Gefühl für sie. Er sieht sie, er nimmt sie wahr und hat Mitleid. Ich denke da gerade an die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen in Samaria. Jesus ließ sich ja in seiner Suchaktion nie einschränken. Nicht durch Traditionen, nicht durch Methoden, nicht durch Vorbehalte, nicht durch Ängste, nicht durch Rassismus. Die frommen Juden, wir kennen die Geschichte, die wollten damals mit Samariter nichts zu tun haben. Sie haben wirklich jeglichen Kontakt gemieden. Sie haben einen Umweg gemacht. Samaria war für sie so eine No-Go-Area. Da geht man nicht hin. Müssen wir nicht hingehen, wollen wir auch nicht. Und Jesus, er ging einfach mitten rein. Der hörte nicht darauf, ging mitten rein. Und was passierte? Er begegnet, er trifft eine Frau, erzählt ihr von ihm und das über das lebendige Wasser, dass sie dann dass ihren Durst stillen wird für immer. Und diese Frau wird gläubig, ja, und sie fängt an zu evangelisieren. Gott braucht Menschen, die bereit sind zu suchen, ihre Ecke zu verlassen, rauszukommen aus ihrem Haus, die keine Berührungsängste haben, die sich nicht einschränken lassen durch Gewohnheit, Bequemlichkeit, Tradition, Scheu, die immer wieder neue Wege der Liebe suchen, Wege, die vielleicht nicht so üblich sind, nicht so gewohnt, nicht so bequem, nicht so behaglich. Wege, die abseits sind, die vielleicht ganz anders sind. Wenn wir wirklich einzelne Menschen vor Augen haben und sie wirklich lieben, dann werden wir uns nicht so schnell geschlagen geben. Wir werden nicht so schnell aufgeben. Wir werden beten für diese Menschen, für uns, für Begegnungen. Wir werden beten, dass uns was Neues einfällt. Wir werden mutig ausprobieren. Edison, der die Glühbirne entworfen hatte, der hat ja viele Wege erstmal probiert und hat gesagt, war keine verlorene Zeit. So, er hatte nur so ein Ausschlussverfahren, also jetzt weiß er, was nicht funktioniert und ist dran geblieben. Eine Suchaktion, getrieben von Liebe, lässt sich nicht abwimmeln. Ich habe mal ein Zeugnis von einer Frau gehört, die wurde 10-mal von ihrer Nachbarin zu einem Gesprächskreis über Gott und die Welt eingeladen. Und 10-mal hat sie abgesagt. Und die Nachbarin hat nicht locker gelassen. Und dann dachte diese Frau, ich werde meine Nachbarin nur los, wenn ich einmal hingehe und sage, sehen Sie, das ist nichts für mich, gefällt mir nicht. Sie geht beim 11. Mal hin und wird gläubig. Also da können wir beten. Gott führt uns. Wir haben den Heiligen Geist, wie lange wir an etwas dranbleiben sollen oder wie lange wir nicht dranbleiben sollen. Wenn wir unsere Suchaktion auf Gottes Auftrag aufbauen, werden wir und andere Gutes erleben. In Galater 6, Vers 9, da heißt es, lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten. Nicht Doris, könnte vielleicht mal bei dir auch passieren. Werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Müde werden wir nur, wenn wir uns darüber ärgern, dass unsere Münzen so einzeln zu suchen und zu finden sind. Müde werden wir, wenn wir diese geduldige Kehrarbeit nicht mögen. Ein ganzes Haus, eine ganze Straße, Nachbarschaft auf den Kopf stellen, um nur eine Münze zu finden, ist Arbeit. Kann anstrengend sein. Aber wie gesagt, wenn wir Menschen lieben, wertschätzen, dann werden wir aus unserer Ecke herauskommen. Wir werden unseren Schreibtisch, unsere Homeoffice verlassen, unseren Herd, den Fernseher. Und wir werden uns auf die Suche machen, alleine, zu zweit oder als Gruppe. Ja, und wenn wir dann nach langem Suchen einen Menschen gefunden haben, der sich auf Jesus einlässt, der einen neuen Anfang macht, dann freuen wir uns. Dann schmeißen wir doch auch eine Party. Machen wir das. Vielleicht hätten wir ganz viele Partys demnächst. Ja, dann freuen wir uns, als hätten wir unser wertvollstes Schmuckstück gefunden. Dann feiern wir, als hätten wir unser geliebtes Kind nach einer Suchaktion wieder in den Armen. Gott freut sich, er feiert mit, auch die Engel. Und wenn die Party vorbei ist, dann greifen wir wieder zum Besen, ziehen die Schürze an und machen uns wieder auf der Suche nach Sinnsucher. Amen.